Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Die Geschichten aus Tausend und einer Nacht, die scheinen sowas wie Allgemeingut zu sein. Jeder glaubt sie zu kennen. Dabei gibt's an diesen schrecklich schönen, zauberhaften Erzählungen ganz viel Neues zu entdecken. Auch dank der Neuübersetzungen der Arabistin Claudia Ott. Die Geschichten aus Tausend und einer Nacht sind die wahrscheinlich berühmteste Sammlung der Literaturgeschichte. Die schlaue Schahrasad erzählt darin buchstäblich um ihr Leben. Eine exzellente Kennerin der Erzählungen ist die Arabistin und Musikerin Claudia Ott. Sie hat bereits einen vielgelobten Band mit Liebesgeschichten daraus neu übersetzt. Und jetzt ist ein weiterer erschienen, Tausend und eine Nacht, das Buch der Liebe heißt es. Und ich freue mich, mit Claudia Ott jetzt verbunden zu sein. Sie ist uns aus Tübingen zugeschaltet. Hallo Frau Ott, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Frau Ott. Das war ja eine herrliche und sehr, sehr ungewöhnliche Begrüßung. Schön, was haben Sie da für eine Flöte gespielt?
Ich spiele die arabische Rohrflöte, die Nai. Das ist ein ganz einfaches Stückchen Schilfrohr. Und in der arabischen und insgesamt der islamischen Kultur gilt das als ein Spiegel der menschlichen Seele, weil man sagt, so wie das Schilfrohr abgeschnitten wurde von seiner Wurzel und sich dann zurücksehnt nach seinem vollkommenen lebendigen Zustand, so ist die menschliche Seele abgeschnitten von der Einheit mit Gott und ihre Äußerungen im Leben, so wie die Flöte diese Töne, diese traurigen Töne von sich gibt, so äußert sich die menschliche Seele, dass sie doch wieder zurück möchte zur Vereinigung mit ihrem Schöpfer.
Und ich habe gehört, dass Sie sich vorm Übersetzen gern morgens mit der Rohrflöte darauf einstimmen. Warum ist das wichtig?
Ich übersetze immer mit der Priorität des Klanges. Ich möchte gerne, dass meine Übersetzung so klingt, wie das Arabische geklungen hat oder klingen soll. Vor allem bei den zahlreichen Gedichten, die in diesen Texten eben vorhanden sind. Diese Texte sind unheimlich musikalisch und sie sind ja auch immer zum Vortragen da gewesen. Tausend eine Nacht war nie ein Buch nur zum stillen Lesen. Es gehörte immer vors Publikum, es gehörte immer in die Mündlichkeit zurückversetzt und es gehörte auch immer in die Gesanglichkeit zurück. Und deswegen möchte ich gerne so viel wie möglich von dieser Klanglichkeit des Originals in die Übersetzung einbringen. Und dabei hilft mir dieses wunderbare und schlichte Instrument.
Das heißt, da hilft Ihnen einmal unheimlich, dass Sie auch eine sehr profilierte Musikerin sind. Sie treten ja auch mit richtig großen Orchestern auf und mit prominenten Leuten zusammen. Aber Sie haben, habe ich auf Ihrer Homepage gelesen, auch immer eine Gruppe von sehr verlässlichen Zuhörern, die von Ihnen Probelesungen bekommen.
Ja, ich finde, das Handwerk eines Übersetzers oder einer Übersetzerin ist sonst etwas zu einsam. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist tatsächlich, dass Werke, die vorgelesen gehören, am besten im wahren Leben ausprobiert werden dürfen. Deswegen habe ich zum Glück immer eine Schar von treuen Zuhörerinnen und Zuhörern, denen ich meine Rohübersetzung, solange sie noch handschriftlich ist, also noch nicht im Computer erstarrt, dann vorlesen darf und die sehr kritisch darauf reagieren. Sie sind manchmal wirklich harte Kritikerinnen und Kritiker und zeigen mir, wo die Übersetzung Schwächen hat. Natürlich geht es auch darum, ob die Übersetzung das Arabische genau wiedergibt, aber bei einer literarischen Übersetzung fängt die eigentliche Arbeit erst danach an. Wenn die Übersetzung einmal richtig ist, also korrekt, dann geht es überhaupt erst los, dass man Literatur daraus macht. Und dabei kann einem Publikum wunderbar helfen, denn das Buch gehört vors Publikum und es war anfangs vor einem Hörpublikum gewesen, deswegen diese Technik.
Ich habe mal bei einer Veranstaltung mit Grimm-Experten gelernt, dass es ein Riesenunterschied ist zwischen den geschriebenen Texten und den Märchenerzählern, also die wirklich frei erzählen. Wie ist das, wenn Sie da Ihren Freundesgruppen vortragen? Lesen Sie dann den Text vor oder sind Sie dann auch so eine Art Erzählerin?
Nein, ich lese vor und auch damit befinde ich mich in einer ganz alten Tradition. Denn Tausend und eine Nacht ist anders, als wir das manchmal so romantisierend vermuten, gar kein Werk der Mündlichkeit, sondern es sind schriftliche Literaturquellen umgeformt, in Tausend und eine Nacht eingestellt worden und wurden dann schriftlich weiter überliefert. Sogar die allerältesten Handschriften zeigen uns ganz deutlich die Spuren von schriftlichen Vorlagen, die sie hatten. Wir haben hier also keine frei improvisierten Erzählungen vor uns, sondern wir haben eine Kette schriftlich überlieferter Literatur, die einzig unter diesem wirklich genialen Kriterium dort gesammelt wurde, dass sie so spannend und aufregend sein muss, dass sie die Neugier des Sultans jede Nacht aufs Neue fesselt, sodass er die Erzählerin immer eine Nacht länger am Leben lässt. Das ist das einzige Kriterium und wenn das erfüllt ist, konnte jede Geschichte in Tausend und eine Nacht hineinkommen. Aber diese Geschichten hat die Schahrazad weder selbst erlebt, noch hat sie sich diese Geschichten selbst erzählen lassen, sondern, das sagt sie selbst schon in der Rahmengeschichte, sie hat diese Geschichten aus Büchern gelesen. Das heißt, die Tausend und eine Nacht ist das Werk, in dem das Bücherwissen als Lebensrettung dargestellt wird. Also Bildung rettet Leben, das ist die Botschaft von Tausend und eine Nacht.
Ja, ein Traum für uns als Literatursendung. Sie haben ja gesagt, Sie würden uns mal einen Einblick geben, wie unterschiedlich das klingt, die Originalversion auf Arabisch und dann Ihre Übersetzung. Mögen Sie uns das mal vorführen?
Sehr, sehr gerne. Ich habe ein Gedicht mitgebracht. Ich hatte ja schon gesagt, Tausend und eine Nacht ist voller Gedichte. Auf diese Gedichte wartete das arabische Originalpublikum wie auf die Arien in einer Oper. Leider haben frühere Übersetzer die Gedichte oft weggelassen, denn sie bringen den Handlungsgang ja nicht vorwärts. Aber in meiner Übersetzung sind das die Perlen, das ist das Schönste vom ganzen Text. Und ich lese Ihnen drei Verse auf Arabisch vor, anschließend sechs Verse auf Deutsch aus demselben Gedicht, wo Sie vielleicht hören, wie ich versucht habe, den Klang des Originals ins Deutsche zu bringen.
Wunderbar.
In Namatas Judul Wujuhu li Rabbin. فوق عرش لم يخش ريب الزمان إنما تسجد الوجوه لرب أسكن الطائعين وسط الجنان إنما تسجد الوجوه لرب من عصاه يحرقه بالنيران Nur vor einem verneigen sich die Gesichter, vor dem Herrn, der auf seinem Thron sitzt, Herrinnen, der die Frommen in schönen Gärten lässt wallen, wo die Flüsse des Paradieses beginnen und die Sünder im Höllenfeuer lässt braten, Wer sich auflehnt, wird dieser Qual nicht entrinnen. Nur vor einem verneigen sich die Gesichter, vor dem Herrn, dessen Güte kleidet wie Linnen, der die Erde flach hingebreitet und darauf beide Arten erschaffen, Menschen und Djinnen.
Claudia Ott, vielen Dank für diesen schönen Eindruck. Ich finde, wenn man Ihren Text, Ihre Neuübersetzung liest, merkt man sofort, also noch mehr in dem geschriebenen Text als jetzt in den Gedichten, dass das klingt relativ modern und gegenwärtig, also gar nicht so märchenhaft, sage ich mal in Anführungszeichen. Steckt das denn in der Originalsprache mit drin oder ist das quasi Ihre Interpretation, also Neudichtung?
Zunächst darf jedes Werk der Weltliteratur, das ist verdient, eine Neuübersetzung zu bekommen. Es ist ja auch ein gewisser Aufwand, so eine Übersetzung anzufertigen, nicht nur für den Übersetzer, die Übersetzerin, sondern auch für Verlage und für das ganze Buchwesen, so ein großes neues Werk herauszubringen. Jedes solche Werk darf von Zeit zu Zeit wieder in die zeitgenössische Literatur seiner Zeit eingespeist werden. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, die Handschriften, die ich übersetze, das sind ja die ältesten arabischen Quellen von Tausend und einer Nacht. Und die waren in ihrer Zeit total zeitgenössisch. Die klangen kein bisschen abgestanden oder märchenhaft, sondern das waren Texte aus dem prallen Leben. Auch hier möchte ich Ihnen gerne ein kurzes Beispiel geben von einer etwas erotischen Stelle. Wir sind ja im Buch der Liebe. Mit diesen Worten öffnete sie den Knopf seines Hemdes und küsste Kamarazamans Hals. Dann machte sie sich auf die Suche nach etwas, das sie sich als Pfand von ihm nehmen konnte, doch sie fand nichts, denn er lag, wie sie feststellte, ohne Hosen da. Sie fuhr mit der Hand unter den Saum seines Gewandes und tastete die Waden hinauf, da wäre sie auf dem Schenkel fast ausgeglitten, so zart war seine Haut, und ihre Hand wanderte wie von alleine immer höher. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen und ihr Bauch zitterte vor Erregung. Die Lust der Frauen ist ja bekanntlich heftiger und stärker als die der Männer.
Also das ist ziemlich direkt, muss man sagen. Fand ich auch faszinierend vorher beim Lesen. Wie ist das? Ist das ein Grund, warum diese Textsammlung in der arabischen Welt lange als Trivialliteratur so ein bisschen runtergemacht wurde?
Ich würde eher sagen, die Unbefangenheit, mit der solche Themen in Tausend und eine Nacht uns einfach entgegenkommen, die hat heutige und auch frühere so Wächter der Sitte immer befremdet, bis erschreckt. Und deswegen wurde Tausend eine Nacht auf so manchen Sittenindex gesetzt bis in die moderne Zeit und durfte zum Teil zum Beispiel nicht offiziell gelesen werden. Auch ich habe noch Menschen interviewt, sogar Schriftsteller, arabische Schriftsteller, die sagten, ja, Tausend und eine Nacht, ja, mein Traum meiner Kindheit, ich durfte das nicht lesen als Kind. Deswegen bin ich zum Bücherschrank meiner Eltern geschlichen und da lag es ganz unten links und da habe ich es mir rausgezogen. Das ist eigentlich auch ein Geheimnis der Beliebtheit. Es war immer verboten und deswegen wurde es umso lieber gelesen.
Klar, das macht es natürlich noch viel spannender. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Nachwort, dass gerade diese erste Geschichte, aus der Sie uns gerade was vorgetragen haben, ein ganz großartiger und verwickelter Liebesroman sei und eine der psychologisch abgründigsten Geschichten aus Tausend und eine Nacht. Warum?
Das dürfen die Leser sich selbst erarbeiten und selbst lesen. Ich möchte hier nicht so, wie meine Kinder sagen, spoilern. Mhm. Das ist tatsächlich eine unglaublich faszinierende, aber auch sehr, sehr erschreckende und abgründige Geschichte, in der alle Abgründe psychologischer Liebesverwicklungen vorkommen können.
Sie haben ja jetzt 4 Jahre an diesem Band gearbeitet schreiben da eben auch im Nachwort von einer Technik in 7 Schritten. Können Sie uns das mal irgendwie ein bisschen näher bringen, wie Sie da vorgehen?
Gerne. Ich darf ja aus den Originalhandschriften übersetzen. Die sind noch nicht gedruckt. Das heißt, sie liegen vor mir, in dem Fall als Kopien natürlich, also die ich mir besorge, sozusagen von den Bibliotheken, in denen sie aufbewahrt liegen. Übrigens eine davon auch in Berlin, in der Staatsbibliothek. Eine Handschrift, die seit langem bekannt war, die aber noch nie jemand sich genauer angeschaut hatte. Und deswegen gibt es davon auch keine Druckfassung. Das heißt, der erste Schritt ist immer, dass ich überhaupt feststellen muss, was steht da überhaupt geschrieben? Wo hat die Handschrift zum Beispiel eine Lücke? Wie ist die richtige Reihenfolge der Blätter, falls sie falsch eingebunden ist? Falls sich Wörter verdreht haben, wie muss ich die sozusagen richtig hinordnen, damit ich überhaupt den Text einmal konstituiere? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass ich mir überlege, was steht da geschrieben? Also was bedeutet das Geschriebene? Da darf ich jetzt als Philologin hingehen, meine ganze sozusagen Regalwand von schönen alten Wörterbüchern, die ich mir im Laufe meines Studiums und eben vieler Jahrzehnte Tätigkeit angeschafft habe, dazu befragen, damit ich jedes einzelne Wort und jeden Ausdruck verstehe. Und die dritte Phase der Übersetzung, wo ich dann nochmal von vorne anfange, die ist dann die sogenannte Rohübersetzung. Die schreibe ich in Blankobücher mit Hand. Ich möchte gerne dieselbe Technik verwenden wie meine Vorlagen. Also ich möchte mit Hand auf Papier schreiben, damit das ein bisschen ähnliche Handarbeit wird wie die Vorlage. Wir finden ja auch in der Vorlage viele kleine unabsichtliche Fehler. Und diese schleichen sich auch bei mir ein, weil ich auch mit der Hand schreibe. Und das soll sozusagen ein bisschen auf diese Weise originalgetreu sein. Die 4. Phase ist dann die Vorlesung vor meinem Probepublikum, die ich vorher beschrieben habe. Und dann die 5. Phase ist, dass ich das, was ich dann eingetragen habe in den Text, also auch die ganzen Kommentare meines Publikums, die auch immer namentlich gekennzeichnet sind, sodass ich immer weiß, welche Übersetzung von wem kommt, wenn sie nicht von mir stammt, sondern von den Mitgliedern meiner Übersetzergruppe. Alles das zusammen schreibe ich dann in den Computer hinein. Das ist Nummer 5. Dabei wird es natürlich ein bisschen überarbeitet. Nummer 6 ist die Phase, in der der Verlag das Manuskript bearbeitet. Ich habe zum Glück einen langjährigen Lektor, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite. Seine Kommentare sind dann die Nummer 6. Und alles das zusammen, das ist dann im 7. Schritt, geht das noch einmal neben das Original, also neben die Nullfassung sozusagen, neben mein Manuskript. Und dann wird noch mal Wort für Wort kontrolliert. Ist wirklich alles übersetzt? Habe ich etwas hinzugefügt oder weggelassen versehentlich? Habe ich etwas zu frei übersetzt, sodass ich als Philologin damit nicht mehr zufrieden bin? Das wird dann in der 7. Phase noch mal korrigiert.
Und die 8. ist, dass wir jetzt alle sofort uns Ihr neues Buch besorgen und uns mitnehmen lassen in diese tolle Welt. Claudia Ott, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr, sehr herzlichen Dank Ihnen auch.
Und die Neuübersetzung von Claudia Ott ist unter dem Titel Tausend und eine Nacht, das Buch der Liebe beim Verlag CH Beck erschienen. 543 Seiten hat es und es kostet 32 €. wie faszinierend es sein kann, hunderte von Seiten lang den Alltag von Büroangestellten zu verfolgen. Das weiß jeder, der Johannes Voskuhls gefeierten Romanzyklus Das Büro gelesen hat. Auch der junge französische Schriftsteller Vincent Message hat sich für sein neues Buch mit dem Arbeitsalltag einer Versicherungsangestellten auseinandergesetzt. Ein Moment der Unachtsamkeit heißt sein Roman, der in diesen Tagen auf Deutsch erscheint, und Nils Cassiens hat den Autor in Paris getroffen.
Wer Vincent Message tagsüber treffen möchte, tut das am besten dort, wo er seine Romane schreibt, ganz im Nordosten von Paris, im 19. Arrondissement. Den Code eingeben an einer unscheinbaren Eingangstür, durchs Vorderhaus durch, auf einen etwas rumpeligen, aber wohnlichen Hinterhof. Ein paar selbstgezimmerte Sitzecken, Gemüsekisten, eine Tischtennisplatte. Mit der Bürowelt, in der Vincent Messages dritter Roman spielt, hat das wenig zu tun.
Ich habe schon den Eindruck, dass dieser Ort das ziemliche Gegenteil davon ist, weil wir alle hier in keiner Hierarchie über- oder untereinander stehen. Wir tauschen uns aus, haben eine gute Zeit miteinander, aber wir arbeiten nicht direkt zusammen.
Hier kochen Köche, die kein eigenes Restaurant haben, schaffen Handwerker, die keine eigenen Maschinen haben. Und in einem großen Büro sitzt mit ein paar anderen Vincent Message, 38 Jahre alt, Schriftsteller und Lehrbeauftragter an der Universität Paris 8 für Literaturwissenschaft und kreatives Schreiben. In diesem alternativen Coworking herrscht ein etwas anderes Arbeitsgefühl als in seinem Roman, denn der spielt in den Wolkenkratzern von La Défense, dem größten Geschäftsviertel Europas, auf der anderen Seite von Paris.
Ich denke, wenn man in einem solchen Geschäftsviertel arbeitet, spürt man geradezu, dass man nur einer von Tausenden ist, dass man austauschbar ist, dass man einfach ersetzt wird, wenn es einem schlecht geht oder wenn man krank oder depressiv ist. Das ist eine ständige Bedrohung, die auf den Menschen lastet. Man ist ein kleines Rädchen in einer großen Maschinerie, das ausfallen kann, ohne dass das irgendwelche Folgen für den alltäglichen Betrieb des Unternehmens hat.
Die Finanzkrise ist in vollem Gang, als Cora ihren Job beim Versicherungskonzern Borrelia wieder aufnimmt, nachdem sie in Elternzeit gewesen ist. Abteilungen werden zusammengelegt, Stellen abgebaut, die Arbeit verdichtet sich. Cora bekommt einen neuen Vorgesetzten und entdeckt, was es heißt, im 27. Stock eines Büroturms zu arbeiten, 110 Meter über dem Boden. Und nach entwickelt sich eine Art Ringkampf zwischen Cora und Borrelia, zwischen der Angestellten und dem Versicherungskonzern. Die Arbeitswelt im Geschäfts- und Dienstleistungssektor, Neuland für die französische Literatur.
Mich hat interessiert, dass es hier ja um das tägliche Leben von Millionen von Menschen geht und dass das die Dinge sind, die ihr Denken bestimmen, dass sich hier die Erfolge und Dramen ihres Lebens abspielen. Ich fand, dass ein Unternehmen mehr als nur eine Kulisse sein kann. Es konnte wirklich ein Schachbrett sein, auf dem die Personen ihre Figuren bewegen, taktische Züge machen, um ihre Karriere voranzutreiben, um andere Personen aus dem Weg zu räumen. Es gab da einfach sehr lebendige Dinge zu erzählen.
Lebendige Dinge, die in noch ganz andere Bereiche des Lebens in Paris führen. Wir gehen raus, ein paar Straßen weiter, durch das 19. Arrondissement, in dem im Vergleich zum Rest der Stadt so viel Platz ist, und landen in dem Café, in dem Vincent Message vorher so häufig geschrieben hat. Es ist eine Gegend, ähnlich der, in der Cora unterwegs ist, wenn sie gerade nicht in La Défense arbeitet. Denn der Roman zeichnet zugleich das Porträt einer Frau, die damit ringt, ob das Leben, für das sie sich entschieden hat, das Richtige für sie ist.
Cora ist eine Person, die ziemlich idealistisch ist. Sie sehnt sich nach beruflichem und familiärem Glück, will aber gleichzeitig auch ihren künstlerischen und politischen Interessen nachgehen. Sie versucht also, an allen Fronten präsent zu sein. Und natürlich wird es in dem Alter, in dem sie sich befindet, mit dem Beginn der Mutterschaft und der größeren beruflichen Verantwortung immer schwieriger, all diese Dimensionen, in denen sie sich gerne entfalten würde, miteinander zu vereinbaren.
Cora wäre gern Fotografin geworden. Aber sie zweifelt, dass ihr Talent und ihr Durchsetzungsvermögen dafür reichen. Und ist sie bereit, die Unsicherheit einer freiberuflichen Arbeit auf sich zu nehmen? Es sind existenzielle Fragen, die Vincent Message in seinem Roman verhandelt. Fragen nach den Risiken, die wir bereit sind, in unserem Leben einzugehen. Nach dem Platz, den die Arbeit in unserem Leben einnimmt und welch verheerende Wirkung sie auf jeden Einzelnen von uns haben kann. Und dann spielt auch Berlin noch eine große Rolle, wo Vincent Message selbst eine Zeit lang gelebt hat, genau wie Cora im Roman.
Berlin dans le roman se dessine en contraste par rapport à Paris.
Berlin ist im Roman vor allem ein Kontrast zu Paris. Es gibt dort mehr Platz, die Immobilien sind billiger und es ist leichter, sich Zeit zu nehmen, um zwischen verschiedenen beruflichen Wegen zu schwanken. So jedenfalls empfindet es Cora. Deshalb denkt sie oft etwas nostalgisch daran zurück.
Coras Nostalgie nach Berlin rührt auch daher, dass sie bei ihrer Arbeit immer mehr den Boden unter den Füßen verliert, bis an einem heißen Junitag alles so sehr eskaliert, dass sie vor den Trümmern ihrer beruflichen und privaten Existenz steht. Der Roman liest sich wie eine reale, non-fiktionale Geschichte, wohl auch weil die Bezüge, die er schafft, so detailliert und vielfältig sind. Er zeichnet ein sehr kritisches Bild vom Kapitalismus und seinen Auswüchsen, vom Leid, das er vielen Angestellten zufügt, und endet doch fast versöhnlich, kommt zurück zur Frage nach dem Glück und nach dem selbstgewählten Leben, das einem entspricht. Vincent Message muss wieder zurück in das Coworking, in dem er inzwischen viel lieber schreibt als hier im Café.
Ich habe gemerkt, dass ich einen ruhigeren Ort brauche, um besser arbeiten zu können. Mit weniger Lärm, wo ich weniger gestört werde, wo ich kommen kann, wann ich will. Und gleichzeitig ist es auch geselliger als ein Café, wo letztlich, selbst wenn man Paris gewöhnt ist, jeder eher in seiner Ecke bleibt und man nicht unbedingt miteinander in Kontakt kommt.
Vielleicht spielt er dort auch noch eine Partie Tischtennis, bevor er sich wieder an den Schreibtisch setzt. Die Zeit muss sein. Sagt's, verabschiedet sich und geht davon, über den Place de Rhin et Danube, den Platz von Rhein und Donau.
Vincent Message, sein neuer Roman, ein Moment der Unachtsamkeit, ist als Taschenbuch bei BTB erschienen, aus dem Französischen, übersetzt von Andreas Jandl.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Starke, sympathisch eigenwillige Frauenfiguren vor dem Hintergrund der chilenischen Geschichte sind ja die Spezialität der Bestseller-Autorin Isabel Allende. Auch in ihrem neuen Roman Violetta geht es um eine Frau, deren Leben ein ganzes Jahrhundert spiegelt. Sigrid Brinkmann hat das Buch für uns gelesen. Was ist denn diese Violetta für eine Frau?
Das ist eine Figur, die die großen Krisen des letzten Jahrhunderts, die Seuchen, die Auswirkungen der zwei Weltkriege und der Umstürze in Lateinamerika am eigenen Körper erfahren hat und sich vor unseren Augen verwandelt. Also von einer sehr geduldigen, angepassten, naiven Ehefrau hin zu einer politisch wachen Zeitzeugin, die in den Jahren der Diktatur, man weiß nicht genau, in welchem Land das der Roman spielt, aber ich denke, vieles spricht dafür, dass es Chile ist, die unterdrückten Frauen beisteht und ihnen auch Obdach gibt. Und der Roman beginnt 1920 in einer Zeit, wo in Lateinamerika die spanische Grippe wütete, und er endet zu Beginn der Corona-Pandemie. Das ist eine Klammer, die für mich sehr gewollt wirkt, so konstruiert wie ja das Leben dieser 100 Jahre alten Violeta, die ihrem Enkel, der auch nicht mehr der Jüngste ist, 29 Briefe schreibt und ihr Leben erzählt.
Also das ist ein Briefroman, das heißt, da gibt es immer einen Adressaten, ja auch, den sie vor Augen hat. Wie funktioniert denn das, diese Art, das zu erzählen?
Also für mich funktioniert das schlecht, weil sie Violetas Leben strikt chronologisch abarbeitet, also resümiert, und wegen der 100 Jahre ist das Ganze auch summarisch, ja, und extrem subjektiv. Das heißt, man muss dem Gedächtnis der Erzählerin ja auch trauen, und das Reflektieren ist nicht die Stärke dieser Figur. Das heißt, es gibt da beträchtliche Lücken, und dem Roman hätte es einfach gut getan, wenn sie sich auf eine Periode vielleicht mehr fokussiert. Also es gibt einfach keinen Kern, so etwas wie einen dramatischen Kern oder einen Fokus. Die Jahre der Diktatur hätten das natürlich sein können, also diese bleierne Zeit, die Angst vor dem Terror, aber das macht sie nicht wirklich. Sie erzählt, vielleicht exemplarisch gemein, von katholischen Geistlichen, die die Junta ausgetrickst haben und dafür gesorgt haben, dass einige Verbrechen international bekannt wurden. Das ist auch verbrieft, und es war ihr offensichtlich ein Anliegen, die Rolle der Kirche unter einer Diktatur nicht gering zu schätzen, zumal der Enkel Priester ist. Also da gibt es dann eben auch diese Verbindung. Wenn sie den alltäglichen Mut von Nebenfiguren beschreibt, finde ich, dann gelingen ihr auch Atmosphäre, dichte Szenen, wenn sie sich überhaupt an Sichtbares hält und nicht zu sehr mit Emotionen, ich sag das böse, zukleistert, ja. Es gibt eine Szene, in der ihre Heldin, die Violeta, in einer Berghöhle, in der ein Massengrab entdeckt wurde, einen ermordeten Mann identifiziert. Das ist der Bruder einer Hausangestellten. Und da beginnt sie plötzlich politisch zu erwachen. Aber auch dieses Wachwerden, dass sie in der Schuld steht eines Mannes, der ihrem Sohn, der bedroht war, in ein Nachbarland geholfen und dafür mit dem Leben bezahlt. Auch das gerät wieder zu schematisch. Also es gibt Schlüsselmomente im Leben der Heldin, aber die werden zu schnell von allgemeinen Betrachtungen erdrückt, weil Allende, das ist, glaube ich, wirklich darin gelegen war, etwas überzeitlich Gültiges über das Leben von Menschen in einer Militärdiktatur zu schreiben.
Also sie war ja mit ihrem letzten Buch auch bei uns hier in der Lesart, da ging es ja darum, um ihr eigenes Erwachen als Feministin und wie sie sich da so ihr Leben lang eben auch mit feministischen Themen auseinandergesetzt hat. Spielt das denn in dem Buch auch eine Rolle? Sie haben es ja schon so ein bisschen angedeutet.
Ja, schon, denn sie erzählt ja die Geschichte einer Emanzipation, einer weiblichen Emanzipation, und sie hat garantiert auch an den Lebensweg ihrer eigenen Mutter, die 1920 geboren wurde, gedacht und ihren eigenen. Ich denke, dieses Buch, es fehlt die Brücke, ja, es fällt so in zwei Hälften und es spricht vieles dafür, dass diese zwei doch sehr unterschiedlichen Lebenswege irgendwie ihr vor Augen standen. In dem Buch, was die Frauen wollen, dass sie erwähnen, bekennt Isabel Allende sich ja ganz bewusst zu ihrem Frausein als Verführende und auch als sexuell Begehrende über die Menopause hinaus. Lust ist Lebenslust für sie und die wird im Roman wirklich extensiv durch Affären und eine späte zweite Ehe beschworen. Ich mache das mal ganz kurz. Es gibt da für mich zu viel vertraulich kokettes Großmuttergeplapper über die Libido und das finde ich anstrengend, eitel und irgendwie auch peinlich, weil der Adressat halt der Enkel ist, ein Priester, der das Zölibat gewählt hat und den sie letztlich versucht umzustimmen, also zu verkuppeln. Und das, dann muss diese Figur auch noch hinnehmen, dass sie vorgeblich die tiefste Liebe dieser sehr fidelen Großmutter ist. Also da gibt es ein paar Stellen, die sind wirklich die Tiefpunkte der Narration.
Also irgendwie routiniert, aber nicht richtig ausgearbeitet, oder wie könnte man das zusammenfassen?
Also sie hätte sich beschränken müssen. Ich glaube, dann wäre es was geworden. Also sie liebt natürlich das Anekdoten- und episodenhafte Erzählen. Das sprudelt so aus ihr heraus. Aber ich finde, das Schreiben ist Selbstzweck geworden. Es ist der Zeitvertreib, böse gesagt. Und ich glaube, sie fragt sich nicht mehr, was sie wirklich zu erzählen hat und worin die literarische Herausforderung besteht. Wenn sie das gemacht hätte, dann wäre garantiert mehr nach der Lektüre haften geblieben. Beim Lesen. Ich finde es zu wenig, immer wieder daran zu erinnern, dass Violeta eine Frau ist, die innig das Leben lebt.
Sigrid Brinkmann, also über den neuen Roman von Isabel Allende, Violeta, aus dem Spanischen übersetzt von Sonja Becker. 399 Seiten hat das Buch und erschienen ist es beim Surkamp Verlag.
Straßenkritik.
Ich bin Milos Schwänze, ich wohne in Kreuzberg, bin ein 16-jähriger Junge und das Buch, was ich vorstellen möchte, heißt im Deutschen Die Abendröte im Westen von Cormac MacArthur. Es wirkt so, als würdest du die ein bisschen geisteskranken Aussagen von einem alten, betrunkenen Mann anhören, aber im positiven Sinne. Ich finde, es ist ein surrealer Horror in dem Setting vom Wilden Westen. Und es beschreibt eigentlich vor allem die Geschichte des amerikanischen Genozids von den Ureinwohnern von Amerika. Ich bin ein sehr großer Fan von den Werken von H.P. Lovecraft und man könnte sagen, dass es sehr ähnlich ist. Es wurde 1986 geschrieben. Also meiner Meinung nach sind viele moderne Westernfilme basieren schon teilweise darauf. Aus diesem so Legende von dem Wilden Westen, der eigentlich so der Mythos von den Amerikas ist. Also dieses unbegrenztes Land, daraus die Realität zu machen, dass es ein Genozid gegen die Ureinwohner waren und ein extrem brutaler Teil der amerikanischen Geschichte, ist, glaube ich, etwas, was ohne dieses Buch nicht so stattgefunden hätte, wie es jetzt heutzutage vorkommt. Ich kann das Buch sehr gut weiterempfehlen.
In Berlin liest Milos Wenzel den Roman Abendröte im Westen von Cormac McCarthy. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Hans Wolf und es ist als Taschenbuch bei Rowohlt erschienen. Heimatlosigkeit und das Fremdsein, das waren ihre Themen, gespeist aus eigener Erfahrung. Die Schriftstellerin und bildende Künstlerin Erika Pedretti. Wie erst jetzt bekannt geworden ist, ist sie am Donnerstag schon im Alter von 92 Jahren gestorben in der Schweiz, in die sie nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem Rotkreuz Holztransport aus dem heutigen Tschechien gekommen war. Diese Erfahrung zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Werk. Auch in ihren Objekten und Flügelwesen griff sie das Thema Heimat und Heimatlosigkeit immer wieder auf. Von 1946 bis 1950 hat Erika Pedretti in Zürich die Schule für Gestaltung besucht. Danach musste die Familie in die USA emigrieren, weil sie für die Schweiz keine Aufenthaltsbewilligung bekommen hat. Dort hat Erika Pedretti in New York als Gold- und Silberschmiedin gearbeitet und an den Wochenenden als Skilehrerin. Sie kehrte dann in den 50ern in die Schweiz zurück, heiratete den Maler Gian Pedretti, mit dem sie 5 Kinder hat. Mit dem Schreiben fing sie erst relativ spät an, erhielt aber gleich 1984 den Ingeborg-Bachmann-Preis für ihren Text »Das Modell und der Maler«. Ihre Gedichte, Romane und Erzählungen sind beim Surkamp-Verlag erschienen, zuletzt der Band »Fremd genug« im Inselverlag. Erwin Rehling ist von Hause aus ein leidenschaftlicher Perkussionist, aber er schreibt auch Texte in bayerischer Mundart und vertont sie dann mit seinen Schlaginstrumenten. Dabei entstehen ganz besondere Klangbücher wie Neues von früher, Dorfgeschichten und widerspenstige Musik. Das hat Rehling zusammen mit dem Posaunisten Pitt Holzapfel aufgenommen. Jetzt hat er ein Solo-Klangbuch herausgebracht, Eus net glong, bayerisch für alles nicht gelogen, mit Geschichten aus seiner Kindheit und Jugend in der bayerischen Provinz. Andi Hörmann hat es sich angehört.
Ein Heiko aus Oberbayern. Kreuz, Kruzi, Fix, Kruzi, Fix, Kruzi, Fix. Himmel, Herrgott, Sakrament, Sakrament. Gleich hau da links und rechts, aber schon ein solches Paar runter. Du Dreckhammer, du Drecker da.
Es geht nicht gerade zimperlich zu in den bayerischen Mundarttexten von Erwin Rehling. Seine Geschichten sind derb komisch, aber auch subtil poetisch.
Als Bub hab ich einmal mitgekriegt, wie zwei Mannsbilder richtig gestritten haben miteinander. Um irgendeine Erbschaft ist gegangen. Drungen haben sie auch schon was gehabt. Da hat der eine den anderen abgelehrt, mach die Augen zu, dann siehst du, was da gehört. Das hab ich dann auch probiert. Alles war ganz dunkel. Und ich habe mich gewundert.
In kleinen Anekdoten erzählt Erwin Rehling vom Aufwachsen in der ländlichen Provinz. Er selbst ist in einem kleinen Dorf zwischen München und dem Chiemsee groß geworden. Eus net glong, auf Hochdeutsch alles nicht gelogen, handelt von der schrulligen Landbevölkerung, dem Experimentieren mit Drogen oder einfach nur dem Staunen über kindliche Beobachtungen, dem Erwachen der Sexualität.
Ich glaube, wir waren so um 12, 13 Jahre alt. Da sind der Bäde, der Nachbarsbub und ich an einem schönen Sommertag in den Wald aufgegangen. In die Himbeerstreichen rein. Ganz weit rein ins Gestrüpp. Sodass uns keiner mehr hat sehen können. Auf dem Weg ein paar Himbeeren gegessen. Die meisten waren eh wurmig. Dann haben wir die Hosen runtergezogen. Und ich habe an Bädi sein Zipfel angelangt und er den mein. Wir haben ein bisschen hingeriebelt und schon haben sie sich geriert und sie aufgestellt. Im Kopf hat es da, als wären lauter Ameisen drin.
Damit sind Erwin Rehlings Texte eigentlich späte Beichten eines furchtlosen Anarchisten aus dem erzkatholischen Bayern. Der bayerische Dialekt ist kantig und grob. Die Aussprache des Autors klingt dazu wie ein verstimmtes Instrument. Nur knapp eine Stunde Spielzeit hat dieses Hörbuch. Mehr als 50 Titel, davon etwa ein Drittel instrumentale Miniaturen an Schlagzeug und allerlei Perkussionsinstrumenten. Erwin Rehling ist auch, oder in erster Linie, Musiker. Manchmal gehen sie dann zusammen, die wilden, aber auch mal banal einfachen Texte und das ungestüme Musizieren. Ein Klöppeln an Trommeln und Schellen, ein Klimpern an Glöckchen und auf Steinchen. Und da reicht schon mal ein bloßes Aufzählen von Namen mit etwas Klingeling, damit eine Art bayerisches Mantra entsteht.
Der Grundner Willi, die Mesner Anni, die Wirtsmeile, der Schmiedsimmerl, die Kaplerheidi, der Heinz Reinhardt, der Kangerl, der Zurnmattel, der Grilljockel, Frau Hilger, Frau Singer.
Ein so offenherziges wie herzergreifend schönes Hörbuch und so herrlich bayerisch-anarchistisch.
Rehn vor der Biberle, scheißt ins Kieberle, lad's wieder aus und du bist raus. Rehn vor der Biberle, scheißt ins Kieberle, lad's wieder aus und du bist raus. Rehn vor der Biberle, scheißt ins Kieberle, lad's wieder aus.
Eus nett gelungen. Eine Landjugend von Erwin Rehling ist beim Mandelbaum Verlag erschienen und kostet 25 Euro.